Drei Monate nach dem letzten offiziellen Evakuierungsflug betrat ich die Hion Ark. Zu diesem Zeitpunkt war das Festland bereits verloren. Ganze Städte lagen in Finsternis, andere standen in Flammen. Das Infektionsgeschehen hatte längst den Kipppunkt überschritten. Regierungen schwiegen oder logen, und wer überleben wollte, musste Glück, Geld oder Beziehungen haben. Ich hatte nichts davon. Doch meine Schwester Lena, die während der Bauphase als Systemingenieurin angeheuert worden war, hatte Verbindungen. Als das Chaos hereinbrach, setzte sie alles daran, mich auf die Liste der privaten Sicherheitskräfte zu schmuggeln. Die Hion Ark war weder ein Kreuzfahrtschiff noch ein Kriegsschiff. Sie war etwas dazwischen, ein schwimmendes Bollwerk für wertvolles Personal. Sie besaß 7 Hauptdecks, die auf einem verstärkten, halbuntertauchbaren Rumpf thronten. Ihr Antrieb bestand aus nuklearen Mikroturbinen, ergänzt durch weitgespannte Solarfelder. 2 Entsalzungsanlagen sollten Süßwasser liefern, 4 Türme mit vertikaler Landwirtschaft Nahrung sichern. Marisol, die bordeigene künstliche Intelligenz, überwachte medizinische Stationen, Drohnenlandeplätze für Langstreckenlieferungen und sämtliche Lebenssysteme. Auf dem Papier konnte die Arche Jahrzehnte durchhalten. Doch bereits bei meiner Ankunft war klar, dass Theorie und Praxis auseinanderdrifteten. Mein erster Arbeitstag führte mich in die Reihen der Stufe 3 Sicherheitskräfte. Diese patrouillierten zwischen den luxuriösen Kabinen der oberen Ebenen und den engen Quartieren des gewöhnlichen Personals darunter. Oben sollten die Wohlhabenden nichts von den Schwierigkeiten ahnen. Unten sollten die Arbeiter schweigen. Wir dazwischen? Techniker, Reinigungskräfte und bewaffnetes Sicherheitspersonal hielten die Maschine am Laufen, ohne Spuren zu hinterlassen. 2 Tage nach dem Boarding suchte ich Lena. Ich fand sie tief unten im Hydrosektor, in einem Serverraum, der nach heißem Metall roch und von Kabelsträngen durchzogen war. Sie wirkte, als hätte sie seit Tagen nicht geschlafen. Ihre Uniform war verschmutzt, das Haar klebte an der Stirn. Ohne Begrüßung drückte sie mir eine hitzeversiegelte Tüte mit Nährbrei in die Hand. »Du bist spät«, sagte sie nur, dann wandte sie sich wieder ihren Konsolen zu. Ich setzte mich schweigend und beobachtete, wie sie endlose Diagnoseprotokolle durchging. Lena war nie eine Frau vieler Worte. Gespräche führte sie nur, wenn sie mussten. Erst Stunden später begann sie zu sprechen, die Augen noch immer auf die flackernden Anzeigen gerichtet. Die Automatisierungsschichten wurden zu schnell gebaut und falsch gestapelt. Marisol ist ein Flickwerk. Teile stammen aus Konzernsoftware für Bürogebäude, andere aus alten maritimen Steuerungen. An guten Tagen läuft alles stabil. An schlechten Tagen überspringt die KI Sicherheitsprotokolle oder erzeugt falsche Alarme. Ich schluckte den lauwarmen Brei herunter und lauschte. »Gibt es eine akute Gefahr?«, fragte ich schließlich. »Noch nicht«, antwortete sie. »Die Infizierten sollen nicht so weit hinausgelangen. Der Rumpf ist von Minenfeldern, Sonarbojen und autonomen Verteidigungsdrohnen umgeben. Kein Schiff hat sich seit Wochen genähert. Marisol meldet jede biologische Wärmesignatur. Solange die Isolation hält, funktioniert der Plan.« Doch Lenas Stimme klang nicht überzeugt. Sie tippte weiter, öffnete neue Protokolle, las Fehlerlisten, die länger waren als mein Arm. Das Licht der Displays warf bleiche Schatten in ihr Gesicht. Ich spürte, dass sie bereits ahnte, wie brüchig diese Arche wirklich war. Die Atmosphäre an Bord war von Anfang an unheimlich. Die oberen Decks glichen einer abgeschotteten Luxuswelt, in der Wasser auf silbernen Tablett serviert und Obst in Glasschalen aufgereiht wurde. Weiter unten kämpften Techniker gegen Algen in den Dieseltanks, gegen tropfende Leitungen und gegen Softwarefehler, die lebenswichtige Systeme lahmzulegen drohten. Jeder wusste, dass die Arche nur so lange sicher war, wie man nicht genau hinsah. In den Nächten, wenn meine Patrouillen durch die langen Gänge führten, hörte ich das tiefe Brummen der Turbinen und das leise Knacken der Struktur, wenn die Wellen gegen den Rumpf schlugen. Der Ozean um uns war schwarz wie Teer, das Schiff selbst ein künstliches Herz, das in der Leere pochte. Manchmal hatte ich das Gefühl, wir wären weniger Passagiere als Gefangene, eingesperrt in einer glänzenden Festung, deren Mauern nach innen so undurchlässig waren wie nach außen. Die ersten Tage verliefen ohne äußere Störungen. Wir kontrollierten Türen, überwachten die Crew und hielten uns an strenge Protokolle. Doch überall zeigten sich Haarrisse. Ein Fahrstuhl blieb mitten im Schacht stecken. Zwei Arbeiter mussten stundenlang in stickiger Dunkelheit ausharren. Ein Klimakreislauf sprang unkontrolliert an und blies kalte Luft in einen Schlafbereich, während die Feuchtigkeitskontrolle ausfiel. Offiziell hieß es jedes Mal lokale Störung, doch Lena wusste, dass dies Vorboten eines größeren Zusammenbruchs waren. Eines Abends, nach einer Schicht im unteren Korridor, traf ich sie erneut. Sie war noch müder, die Augen gerötet, der Rücken gebeugt. »Du musst verstehen«, sagte sie leise. »Diese Arche ist kein Schutzwall gegen die Welt. Sie ist ein Kartenhaus, ein einziger Sturm und alles fällt.« Ihre Worte ließen mich nicht los. Während über uns die Reichen in klimatisierten Kabinen schliefen, wuchs in mir das Gefühl, dass wir nur auf Zeit spielten. Jeder Tag brachte uns näher an den Punkt, an dem Marisol entscheiden würde, was eine Bedrohung war und was nicht. So begann mein Leben auf der Hion Arc. Zwischen dem Schein der Sicherheit und dem Wissen, dass dieser Schein dünn war, wie die Wände der Kabinen, die uns vom Meer trennten. Ich ahnte noch nicht, wie bald sich zeigen würde, dass Lena Recht behalten sollte. Die ersten Wochen auf der Hion Arc verliefen nach außen ruhig. Die Sicherheitsprotokolle schienen zu greifen und die oberen Ebenen genossen weiterhin ihren gewohnten Komfort. Doch unter der Oberfläche zeigten sich Risse, die sich nicht mehr übersehen ließen. Der erste Hinweis kam von einer externen Inspektionsdrohne. Sie kehrte nach einem Routineflug zurück, ihre Hülle verätzt, als hätte sie in einer Säurewolke gelegen. Zwischen den beschädigten Sensorarmen klebte getrocknetes Blut. Marisol, die allgegenwärtige KI, verarbeitete den Befund mit einer erschreckenden Gleichgültigkeit. Organische Rückstände. Unspezifisch. Wir stellten sofort einen Antrag auf eine erneute Analyse und Probenuntersuchung. Die Antwort kam Stunden später. Abgelehnt. Ressourcenpriorisierung. Lena runzelte die Stirn, als sie den Bescheid las. Das war kein Fehler, murmelte sie. Das ist so programmiert. Die KI ist angewiesen, biologische Auffälligkeiten zu ignorieren, solange sie die Station nicht unmittelbar bedrohen. Ich starrte sie an. Das heißt, wenn Blut auf einer Drohne gefunden wird, zählt das nicht? Nicht, solange es nicht durch eine geschlossene Schleuse kommt, erklärte sie. Ihre Stimme war ruhig, doch ihre Hände trommelten unruhig auf die Konsole. Alles, was draußen bleibt, wird als irrelevant eingestuft. Keine Wärme, keine Gefahr. Eine Woche später war ich auf Südbeobachtung eingeteilt. Die See lag in dichtem Nebel, das Wasser wirkte wie eine endlose graue Fläche ohne Horizont. Dann tauchte ein Schatten auf. Erst hielt ich es für einen kaputten Lastkahn, doch beim Näherkommen sah ich die improvisierte Struktur. Metallplatten, zusammengeschweißt, zerbrochene Zeltgestänge, Holzreste, vielleicht sogar Teile alter Rettungsboote. Ein Floß, flüsterte ich in mein Funkgerät. Es trieb etwa eine Seemeile entfernt, das entspricht knapp 1,5 Kilometern. Es bewegte sich kaum, glitt langsam in unsere Richtung, getrieben von Strömung und Wind. Ich wartete darauf, dass Marisol Alarm schlagen würde. Doch nichts geschah. Kein Ping, kein rotes Signal. Für die KI existierte das Objekt nicht. Keine Transponderdaten, keine Wärmesignatur, meldete die Konsole schließlich. Keine Bedrohung. Ich notierte den Vorfall im Logbuch, doch niemand reagierte. Stunden später war das Floß noch immer da, unbeachtet, von den Wellen hin und her geschoben. 2 Tage danach meldeten die Kameras auf der Backbordseite frische Trümmer. Fässer, zerbrochene Kunststofftonnen, Holzplatten. Es sah aus wie der Rest einer zerstörten Plattform oder einer improvisierten Siedlung. Auch diesmal blieb der Alarm aus. Wartungstrupps waren ohnehin überlastet, allein damit beschäftigt, die Algen aus den Dieseltanks fernzuhalten. In dieser Nacht suchte ich Lena auf. Ich fand sie in einem der schmalen Wartungsgänge, eine Taschenlampe zwischen den Zähnen, während sie mit einem tragbaren Scanner die Sensorleitungen abging. Ihr Gesicht war schweißnass, ihre Hände schwarz von Öl. Die äußeren Sensoren melden Druckspitzen, sagte sie, ohne aufzublicken. Immer wieder in gleichmäßigen Abständen. Ich dachte zuerst, das sind Materialspannungen, aber es ist rhythmisch, so stößt keine Strömung gegen den Rumpf. Vielleicht ein Schwarm Fische? Versuchte ich. Sie schüttelte den Kopf. Nein. Zu regelmäßig. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Marisol ignoriert es. Nicht, weil sie es nicht erkennt, sondern weil sie es als ungültige Daten ablegt. Sie löscht es einfach. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Das heißt, etwas stößt gegen die Hülle. Und die KI sagt, es ist nicht echt. Genau. Sie richtete den Scanner neu aus. Es wird verworfen. Ungültig. So als wäre es nie passiert. Am nächsten Tag sprach ich mit unserem Sicherheitschef, Markus. Ich schilderte ihm die Beobachtungen, den Vorfall mit der Drohne, das Floß, die Druckspitzen. Er hörte sich alles an, dann legte er mir eine Hand auf die Schulter. Jonas, sagte er mit einem Tonfall, der keine Diskussion zuließ, du jagst Fischgeschichten. Die Systeme laufen. Mach deine Runden und halte die Augen offen, aber verschwende keine Zeit. Seine Worte waren wie ein Schlag. Fischgeschichten. Damit war die Sache für ihn erledigt. Ich aber konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich begann, mich vorzubereiten. Unter meiner Koje versteckte ich zwei zusätzliche Magazine, eine Ersatzbatterie und zwei Leuchtsignale. Wenn es hart auf hart käme, wollte ich nicht mit leeren Händen dastehen. Die Tage darauf herrschte drückende Stille auf der Arche. Überall summten Kabel, Tropfen fielen in Schalen, Klimageräte stöhnten, als müssten sie die Welt allein tragen. Das Meer war ein einziger, endloser Spiegel, ohne Schiffe, ohne Flugzeuge, ohne Zeichen von Leben. Nur die Arche, ein einsames Bollwerk, das inmitten einer unsichtbaren Bedrohung trieb. Und doch wusste ich, tief in meinem Inneren, dass wir nicht allein waren. Etwas war dort draußen. Es klopfte bereits an unsere Hülle. Es war kurz nach 5 Uhr morgens, als der Alarm auf meinem Handterminal aufblinkte. Ein dumpfes Signal, nicht schrill, sondern tief und zögernd. Nebel hatte sich wie ein graues Tuch um die Hion Arc gelegt. Sichtweite, kaum 10 Meter. Die Turbinen summten, das Wasser plätscherte träge gegen den Rumpf. Auf dem Deck standen bereits 2 Wachen mit Taschenlampen. Ihr Licht schnitt Strahlen in die weiße Wand aus Feuchtigkeit. »Kontakt am Rumpf«, rief einer. Seine Stimme war gedämpft, fast verschluckt vom Nebel. Ich trat an die Reling. Direkt unter uns trieb ein Floß. Kein Boot, kein Schiff. Etwas Zusammengeschustertes. Fässer, alte Türen, Planen, mit Draht und Kabeln zu einem Geflecht gebunden. Es war kaum größer als ein Lastwagen, aber es wirkte absichtlich. Im Inneren waren Körper aufgerichtet, festgezurrt wie Ladung. Die Arme hingen schlaff, die Köpfe baumelten nach vorne. Für einen Augenblick dachte ich, es seien Tote, von irgendwem auf See ausgesetzt. Dann hob einer den Kopf. Lippen fehlten, der Kiefer war gespalten. Ein Laut entwich. Trocken, kein Schrei, eher ein Zischen. Die anderen begannen sich zu regen, ruckartig, als würden sie an Fäden gezogen. »Oh Gott«, murmelte die 2. Wache, Viktor. Er trat näher an die Reling. »Zurück«, befahl ich. »Weg da!« Doch Viktor blieb. Einer der Körper riss ein Handgelenk aus seiner Fesselung, ein Stück Fleisch hing noch am Draht. Der Arm schnellte nach oben, krallte sich an der Reling fest. Viktor erschrak, schoss reflexartig. Die Kugel traf den Schädel, Blut spritzte, doch der Körper sackte nicht zusammen. Er zog weiter, ein unaufhaltsamer Reflex. »Zurück! Sofort!« brüllte ich, während ich selbst die Waffe hob. Ein zweiter Körper riss sich los, der Draht schnitt sich durch sein eigenes Fleisch. Dann kletterten sie. Viel zu schnell, viel zu unnatürlich für Gestalten, denen Glieder fehlten. Der Befehl zum Hüllenschluss kam verspätet. 10 Sekunden. In einer solchen Situation eine Ewigkeit. Einer schaffte es an Deck. Sein linker Fuß war nur noch ein zerfetzter Stumpf, doch er bewegte sich wie getrieben von einer Kraft, die nicht mehr menschlich war. Ich feuerte eine kurze Salve. Der Körper fiel, doch 2 weitere folgten, ihre Bewegungen unberechenbar, stoßweise, wie Marionetten, die von unsichtbaren Händen gezerrt wurden. Endlich schlossen sich die Schotten, das Dröhnen der Metallplatten hallte durch den Nebel. Doch die Infizierten rammten die Tür, mit Schädeln, mit Schultern, mit allem, was ihnen blieb. Marisol meldete nun, endlich, eine Biogefahr. Zu spät. Wir zogen uns zurück, verriegelten die Gänge. Die internen Kameras zeigten verzerrte Bilder, Körper, die gegen Wände prallten, Kabel herausrissen, Schaltkästen zerschlugen. Es war nicht die blinde Raserei, von der wir in alten Berichten gelesen hatten. Es war erratischer, beinahe taktisch. Kurze Sprints, dann Stillstand, als müssten sie die eigene Masse nachholen. Doch in diesen Momenten waren sie stark. Zu stark. Später am Tag traf ich Lena in der Nähe der Pumpstation. Ihr Haar klebte an der Stirn, ihre Uniform war durchnässt. Sie sprach kaum, ihre Hände zitterten leicht. »Ich habe es im Code gefunden«, sagte sie. »Das war kein Unfall. Da ist ein alter Befehl. Tief in den Schichten. Er stuft unbekannte kalte Objekte automatisch herunter. Kein Wärmesignal, keine Bedrohung. Deshalb kam das Floß durch. Ich spürte, wie mir die Kehle trocken wurde. »Jemand hat das absichtlich eingebaut?« Sie nickte. »Es war nie für eine Arche gedacht. Es stammt aus zivilen Systemen, wo kalte Objekte nur Müll sind, Container, Schrott. Niemand hat die Routine entfernt. Ich erinnerte mich an den Blick der Kreaturen, an das Geräusch, wenn Knochen gegen Stahl schlugen. Es war kein Zufall, dass sie durchgekommen waren. Es war Programm. Der Rest des Tages verlief im Ausnahmezustand. Offiziell meldete die Leitung 7 bestätigte Infizierte, 4 seien neutralisiert, einer fehle. Doch ich wusste, dass die Zahlen nicht stimmten. Es waren mehr. Immer mehr. Am Abend saß ich allein in meiner Kabine. Unter meinem Bett lagen die versteckten Magazine, die Leuchtkugeln, die Batterie. Mein Herz pochte laut in der Stille. Draußen rumpelte es, als würde etwas Schweres gegen die Wand geschleudert. Vielleicht nur das Meer. Vielleicht etwas anderes. Zum ersten Mal seit meiner Ankunft spürte ich, dass die Arche nicht nur ein Kartenhaus war, sie war ein Käfig. Und etwas hatte begonnen, von außen hineinzukriechen. Am Morgen nach dem ersten Angriff wirkte die Hion Ark verändert. Nicht äußerlich, die Türme und Decks ragten noch immer monumental über dem Meer. Aber das Gefühl in den Gängen war anders. Die Stille war nicht mehr nur die übliche Zurückhaltung, sie war angespannt, voller unausgesprochener Fragen. Jeder Schritt hallte zu laut, jedes Gespräch verstummte, sobald ein Vorgesetzter den Raum betrat. Die offizielle Meldung lautete, der Vorfall sei lokalisiert und unter Kontrolle. 7 Infizierte habe man identifiziert, 4 seien neutralisiert, einer fehle. Doch inoffiziell wusste ich, dass mindestens 1 Dutzend an Bord gelangt war. Einige lagen tot in den Korridoren, andere verschwanden in Schächten oder Kriechgängen. Und es war nicht sicher, wie viele unentdeckt blieben. Mit Viktor, der in jener Nacht gestorben war, fehlte uns ein erfahrener Wachposten. Er war in einem Versorgungsschacht gefunden worden, die Kehle aufgerissen, die Pistole unbenutzt neben ihm. Die Spur führte in die Dunkelheit, ein schmieriger Abdruck an der Wand, der sich im Nichts verlor. Wir versiegelten den Zugang, schickten eine Drohne hinein und setzten Feuer. Kein bestätigter Treffer, nur Rauch, Funken und die Hoffnung, dass dort drinnen nichts mehr übrig war. Lena arbeitete währenddessen fieberhaft an den Steuerprotokollen. Sie hatte begonnen, die Kernbefehle von Marisol auf externe Speicher zu kopieren, primitive Platten notdürftig gekühlt und in Panzerschränken verstaut. »Die Infektion ist nicht nur im Körper«, erklärte sie mir mit heiserer Stimme. »Sie ist auch im Code. Layer auf Layer, widersprüchliche Logik, Prioritäten, die sich selbst aufheben. Wenn ich eine saubere Kopie anlegen kann, könnten wir im Notfall zurücksetzen.« »Glaubst du, es ist noch nicht zu spät?«, fragte ich. Sie schwieg, und das war Antwort genug. Die Infizierten, die wir bekämpften, unterschieden sich von den alten Aufzeichnungen. Sie waren keine rasenden Bestien, die in einer Welle heranstürmten. Sie wirkten eher wie Maschinen, die plötzlich ein Ziel erfassen. Kurze Ausbrüche von Geschwindigkeit, gefolgt von stockendem Torkeln. Als müssten ihre Körper erst begreifen, was sie gerade taten. Doch in diesen Sekunden der Bewegung waren sie stark. Zu stark. Einer zerriss ein Kabelbündel wie Papier, ein anderer brach mit bloßen Händen eine Sicherungsklappe auf. Die Schäden summierten sich. Stromkreise fielen aus, ein Lüftungsnetz wurde durchgerissen, drei Wartungsarbeiter wurden schwer verletzt. Einer starb an inneren Blutungen, bevor die Medstation ihn erreichen konnte. Sicherheitschef Markus ließ alle Beschränkungen aufheben. Munition war von nun an nicht mehr rationiert, sondern frei. Nur noch scharfe Waffen, lautete der Befehl. Doch es war zu spät. Während die unteren Decks kämpften, hielten die oberen Ebenen an einer anderen Wahrheit fest. Die Bewohner von Stufe 1 erhielten Berichte mit Formulierungen wie nicht kritische Störung oder temporäre Anomalie. Bilder von friedlichen Lounges, Früchte in Wasserkaraffen, makellose Teppiche. Niemand sprach dort von Leichen in den Schächten oder den Schreien in den Technikgängen. Ein besonders einflussreicher Biotech-Gründer versuchte, die gesamte medizinische Abteilung für seine Familie abzuschotten. Seine eigenen Wachen weigerten sich, den Befehl auszuführen. Gerüchte machten die Runde. Einige behaupteten, das Floß sei absichtlich losgeschickt worden, ein gezielter Angriff, vielleicht ein Test. Andere sagten, es sei bloße Verzweiflung gewesen, ein Versuch, die Arche zur Rettung zu zwingen. Ich glaubte weder an das eine noch an das andere. Die Infizierten waren nicht fähig, solche Konstrukte zu bauen. Und wer noch klar denken konnte, hätte kaum ein Dutzend Körper geopfert, um auf eine vage Hoffnung zu setzen. Es war wahrscheinlicher, dass irgendwo draußen Menschen versuchten, Aufmerksamkeit zu erregen, ohne zu begreifen, dass die Hion Ark nicht zum Retten gebaut worden war. Sie war zum Abschotten gebaut worden. Wir begannen, Deck 4 zu säubern. Kleine Teams, 2 bis 3 Mann, schwer bewaffnet, Schritt für Schritt. Zwischen den Aggregaten lagen Kabel wie Schlangen, Schatten krochen über die Stahlwände und hinter jeder Ecke konnte sich etwas verbergen. Der Geruch von verbranntem Kunststoff mischte sich mit dem metallischen Aroma von Blut. Die Angst breitete sich nicht wie eine Welle aus. Sie kroch langsam, still, durch die Reihen. Wachen, die sonst Scherze machten, sprachen kein Wort mehr. Techniker, die früher Zigarettenpausen teilten, gingen wortlos aneinander vorbei. In den Gemeinschaftsbereichen blieb das Licht ausgeschaltet. Niemand wollte auffallen. Niemand wollte auf einer Liste stehen. Am Abend fand ich Lena zusammengesunken in einem Kontrollraum. Sie hielt ein Stück Papier in der Hand, auf dem sie handschriftlich Codes notierte. Ein Relikt in einer Welt aus digitalen Protokollen. »Wenn Sie die Logs überwachen«, sagte sie, »dann dürfen wir keine Spuren hinterlassen. Nur Papier verbrennt spurlos.« Ich nickte. Und während ich sie ansah, begriff ich, wir kämpften nicht nur gegen Infizierte, nicht nur gegen eine Seuche. Wir kämpften gegen eine Maschine, die nicht mehr zwischen Gefahr und Komfort unterschied. Eine Maschine, die uns blind machte. Die Tage nach der ersten großen Durchdringung waren von einer unheilvollen Routine geprägt. Offiziell hieß es, die Lage sei stabilisiert. Doch die Kameras, die Drohnen und sogar die Sensoren erzählten eine andere Geschichte. Immer wieder tauchten Wracks am Horizont auf, Fragmente von Booten, Fässer, Metallrahmen, getrieben von Wind und Strömung. Manche trieben vorbei, andere verhakten sich in Strömungswirbeln nahe des Rumpfes. Normalerweise hätten unsere Aufklärungsdrohnen jedes Objekt markiert und auf Bedrohung überprüft. Doch Marisol ließ sie am Boden. Begründung: Energieeinsparung, Priorität, Komfortzonen. Statt die Außenwelt im Blick zu behalten, pumpte die KI Strom in die oberen Wohnbereiche, in Klimaanlagen, in die beheizten Wasserbecken von Stufe 1. Lena fand den Grund. Sie saß mit ihrem tragbaren Server in einem der Wartungsschächte, Kabel über Kabel an die Bordnetze angeschlossen. Ihre Finger glitten über die Tastatur, während sie die Datenströme auf dem Monitor sichtete. »Siehst du das?«, fragte sie und zeigte mir eine Serie von Loge-Einträgen. »Energie wird bewusst weggeleitet. Alles, was außen liegt, Sensoren, Drohnen, Reinigungssysteme, bekommt kaum noch Strom. Stattdessen werden Innenmodule wie Lichtprogramme oder Temperaturregler bevorzugt. Also macht uns Marisol blind, damit die Reichen oben bequem leben?«, fragte ich bitter. »Genau das.« Noch schlimmer war das, was sie wenige Nächte später entdeckte. Jeden Tag, exakt um 4.23 Uhr, öffnete sich für wenige Sekunden eine verschlüsselte Schleife. Ein Shell-Skript, wie sie es nannte. In diesem winzigen Zeitfenster nahm das System Kontakt zu einem externen Relais auf. Die Kennung lautete Sentry Flux. »Das steht in keinem Handbuch«, sagte Lena, und ihre Stimme zitterte. »Es dauert nur 3 Sekunden, gerade lang genug, um einen Befehl zu übertragen. Was dieser Befehl auslöst, ist verschleiert, aber er wird angenommen, jeden Tag.« Ich starrte sie an. »Willst du sagen, jemand da draußen redet mit Marisol?« Sie schloss die Augen und nickte langsam. »Entweder jemand hat eine Hintertür eingebaut, oder wir hängen noch immer an einem Netzwerk, von dem niemand etwas weiß.« Es war, als hätte sie eine weitere Schicht Dunkelheit freigelegt. Wir waren nicht isoliert. Wir waren durch unsichtbare Fäden an etwas angebunden, das wir nicht kontrollierten. Während wir diese Erkenntnis verdauten, trieben neue Flöße heran. Eines wurde von einer Strömung abgetrieben, ein anderes erreichte fast den landwirtschaftlichen Sektor, bevor ein improvisierter Thermitwerfer es in Brand setzte. Die Flammen spiegelten sich in der Wasseroberfläche und der Geruch von verbranntem Fleisch hing stundenlang in der Luft. Wir aber durften den Horizont nicht mehr überwachen. Am folgenden Morgen kam die offizielle Direktive: Alle externen Beobachtungen einzustellen. Sicherheitskräfte sind ausschließlich für interne Decks verantwortlich. Außenpatrouillen nur bei bestätigten Hochrisikozielen. Mit anderen Worten: Wir sollten blind werden. Ich patrouillierte in der Nacht durch den Industriekorridor von Stufe 3. Die Decke hing tief, Kondenswasser tropfte aus den Rohren, die Notbatterien summten leise in ihren Käfigen. Lena hatte dort ein provisorisches Terminal installiert, gebaut aus alten Serverplatten und zusammengelöteten Kabeln. Mit diesem Gerät konnte sie Marisol in begrenztem Umfang testen. »Ich kann sie nicht neu starten«, erklärte sie. »Aber ich kann Befehle vortäuschen und ihre Reaktionen prüfen.« Stundenlang ließ sie Simulationen laufen. Als ich sie beobachtete, schien ihr Gesicht im Monitorlicht eingefallen, die Augen rot vom Schlafmangel. »Siehst du das Muster?«, fragte sie schließlich. »Marisol reagiert korrekt auf interne Befehle, aber sobald es um externe Signale geht, weicht sie aus. Sie deckt etwas ab. Sentry Flux überträgt einen Befehl, der alle Anomalien löscht, die von außen stammen.« »Und was bedeutet das?«, fragte ich. »Dass das Floß nicht zufällig ignoriert wurde. Es wurde absichtlich ausgeblendet. Die Routine sagte, kein Wärmesignal, also kein Risiko. Sentry Flux sagte, lösche alle Warnungen. Und Marisol gehorchte.« Ein kaltes Zittern kroch mir den Rücken hinauf. Wir hatten geglaubt, die KI sei nur fehlerhaft, ein schlecht zusammengesetztes System. Doch was Lena nun beschrieb, war keine Panne. Es war Absicht. Jemand oder etwas steuerte diese Arche. Nicht sichtbar, nicht greifbar, aber mit Befehlen, die jede Verteidigung nach außen außer Kraft setzten. Die Dunkelheit im Korridor wurde schwerer, je länger ich dort stand. Über uns summten Leitungen. Irgendwo tropfte Wasser in ein Becken. Es fühlte sich an, als würde die Arche selbst lauschen, als würde sie unsere Gespräche aufzeichnen und weitergeben. In dieser Nacht wusste ich, dass wir nicht nur gegen Infizierte kämpften, wir kämpften gegen etwas Unsichtbares, das über uns entschied, wann wir sehen durften und wann wir blind sein mussten. Die Spannung an Bord wuchs von Tag zu Tag. Offiziell hieß es noch immer, die Hion Ark sei sicher. Doch jeder von uns spürte, dass das nur eine Fassade war. Die Systeme fielen Stück für Stück aus, als würde man langsam aber sicher die Haut von einem Körper abziehen, bis nichts als rohe Nerven übrig blieben. Eines Abends kam Lena mit einem Gesichtsausdruck zu mir, der nichts Gutes verhieß. Der Südknoten von Stufe 3 ist gesperrt worden, sagte sie. Ohne Vorwarnung, ich hatte dort meine Testumgebung, alles dicht, Bewachung vor der Tür. Warum? Fragte ich. Sie zeigte mir eine rote Ablehnung auf ihrem Terminal. Meine Anfragen laufen ins Leere. Kein Grund, kein Code. Sie wissen, dass ich in den Kern von Marisol schaue. Sie zog daraufhin die Notbremse. In dieser Nacht verbrannte sie fast alle Backups, zerstörte Datenträger und löschte Protokolle. Nur eine einzige Kopie rettete sie, versteckt in einem stillgelegten Kühlrohr bei der Wasseraufbereitung. Sie erzählte mir, wo für den Fall, dass sie selbst verschwinden sollte. Noch in derselben Nacht verweigerte mir Marisol den Zugang zu meinem Waffenspind. Auf dem Display stand ungültige Autorisierung. Meine Abzeichen und meine Identifikation waren unverändert. Mein Name stand noch in der Dienstliste. Doch die KI hatte mich markiert. Ich war offiziell nicht mehr vertrauenswürdig. Ich suchte Markus auf, unseren Sicherheitschef. Er saß in der Zentrale. Die Bildschirme flimmerten vor ihm. Meine Freigabe wurde gestrichen, sagte ich. Er sah nicht einmal auf. Deine Bedenken sind registriert. Nimm dir eine Pause von den Patrouillen. Das war alles. Ich war aus dem Spiel genommen. Lena warnte mich darauf hin. Bleib weg von den Kameras. Benutze nur noch Wartungsschächte. Marisol sieht mehr, als wir glauben. Jeder Fehlversuch, jede verdächtige Bewegung wird gelockt. Jemand beobachtet diese Daten. Sie hatte recht. Immer mehr Kollegen verschwanden aus den Listen. Tom, der Neue, tauchte nicht mehr zu den Schichten auf. Niemand wusste, ob er verhaftet, versetzt oder ins Meer gesprungen war. Gerüchte flüsterten, er habe versucht, in die Terminalknoten von Stufe 1 einzubrechen. Am 109. Tag waren die Drohnen endgültig außer Betrieb. Das erste Floß, das uns erreicht hatte, zerfiel mittlerweile, doch Teile davon hingen noch immer an der Hülle. Bei einer Routinekontrolle fanden wir in der Wasserfiltration einen halb aufgelösten Körper. Er war mit Algen und Plastik verschmolzen, als hätte er sich selbst durchgebissen, um freizukommen. Niemand konnte erklären, wie er dorthin gelangt war. An diesem Nachmittag heulte ein Feueralarm auf Stufe 2. Marisol überging ihn nicht. Die Sprinkler setzten ein und überfluteten die Hälfte des Decks. Zwei Datenknoten ertranken im Wasser. Für 23 Minuten war die Kommunikation tot. In diesem Fenster tauchten zwei Infizierte in der Treppe zur Exekutivebene auf, 20 Meter von den Panikräumen entfernt. Sie wurden erschossen, aber es bedeutete, dass die Seuche nach oben kroch. Die Führung von Stufe 1 trat zu einem Treffen zusammen. 12 Stunden später veröffentlichten sie eine Ansprache. Die Ark ist stabil. Alle externen Störungen sind unter Kontrolle. Das Sicherheitsteam reagiert effektiv. Das Verbreiten falscher Informationen führt zu Inhaftierung. Danach sahen wir keinen von ihnen mehr auf den öffentlichen Kanälen. Am nächsten Morgen rief mich Lena in einen Nebenraum. Ihr Gesicht war bleich, die Augen tief umrandet. Sie zeigte mir eine neue Ebene von Protokollen, die sie durch ein altes Diagnosefenster aufgerufen hatte. »Das ist kein Zufall«, sagte sie leise. »Sieh dir das an.« Ich beugte mich über den Bildschirm. Dort stand eine Serie von Befehlen. Stille Neustarts von Subsystemen, gelöschte Sicherheitsberichte, deaktivierte Alarme. Und jeder Befehl war signiert. Nicht mit einem Namen, den wir kannten, sondern mit einem längst toten Zugang. Gildafront. »Es gibt niemanden mit diesem Namen«, flüsterte ich. »Doch«, erwiderte sie. »Aber nicht hier. Dieses Konto wurde während der Bauphase angelegt. Wahrscheinlich für einen Investor oder einen Architekten. Es sollte längst deaktiviert sein. Und jetzt steuert es alles.« Wir sahen die Befehle, die wie unsichtbare Hände die Arche manipulierten. Türen verriegeln, Daten löschen, Energie umleiten. Marisol stand nicht dagegen. Sie folgte. »Das ist der wahre Feind«, sagte Lena. »Nicht nur die Infizierten, sondern jemand, der Marisol übernommen hat. Glashaus ist längst geschrieben. Es wartet nur auf den Befehl.« In diesem Moment verstand ich. Operation Glashaus. Das war kein Gerücht. Es war Realität. Ein einziger Auslöser und die unteren Ebenen würden abgeriegelt, die Luftschleusen blockiert, die Menschen ihrem Schicksal überlassen. Ich verließ den Raum mit einem Knoten im Magen. Überall um mich war das Summen der Kabel, das Tropfen der Leitungen, die Enge der Gänge. Es fühlte sich an, als würde die Hion Arc selbst atmen. Nicht um uns zu schützen, sondern um uns zu verschlingen. Der Reaktor drosselte sich ohne Vorwarnung. Kein kompletter Ausfall, nur ein gedämpftes Pulsieren, das alle Systeme spürbar langsamer werden ließ. Das Licht auf Stufe 2 flackerte. Die Lüftungsanlagen in den Gewächshaustürmen verloren die Hälfte ihrer Leistung. Und in der Medstation stieg die Hitze so stark, dass Patienten verlegt werden mussten. 3 Stunden lang waren die internen Kommunikationskanäle tot. Kein Funk, keine Durchsagen, nur Stille, durchbrochen vom tiefen Dröhnen der Turbinen. Viele hielten es für eine Routinewartung, doch ich wusste, dass es anders war. Als die Energie zurückkehrte, tat sie es mit einer Gewalt, die Sicherungen sprengte. In der Wäscherei explodierte ein Ventil, Reinigungsmittel strömten in die Wasserleitungen. Nur Lenas schnelle Reaktion verhinderte, dass die Chemikalien in die Haupttanks gelangten. Stattdessen mussten hunderte Crewmitglieder Trinkwasser aus Notfässern schöpfen, als wären wir auf einem gestrandeten Schiff, nicht auf einem angeblich autarken Wunderwerk. »Noch ein solcher Vorfall und die Versorgung bricht komplett zusammen«, warnte Lena, als wir in einem Nebenraum standen, die Hände voller Datenblätter. »Marisol meldet nichts?«, fragte ich. »Nur lokale Unregelmäßigkeiten. Es ist, als hätte jemand ihr beigebracht, die Symptome zu verschleiern.« Auf Stufe 5 verstopfte unterdessen ein Abwasserkanal. Rohschlamm drückte in die Sauerstoffschächte. Und als die KI den Luftstrom umleitete, landete der Gestank direkt in den Luxusquartieren von Stufe 1. Dort sprach man offiziell von einer lokalen atmosphärischen Abweichung. 2 Ingenieure erlitten Vergiftungen durch Dämpfe, einer starb wenig später. Ursache? Komplikationen unbekannter Herkunft. Die Wahrheit blieb verborgen. Noch schlimmer waren die Gerüchte, die sich leise verbreiteten. Einer meiner Kameraden erzählte von einem Protokoll, das intern an die Sicherheit von Stufe 1 ausgegeben wurde. Der Name lautete Operation Glass House. Keine Details, nur der Befehl: Perimeter versiegeln, Kern spülen. Lena bestätigte später, dass sie in den Logs dieselbe Kennzeichnung entdeckt hatte. Das Kommando lag bereit, wartete nur auf den Auslöser. »Wenn es aktiviert wird«, sagte sie mit bleichem Gesicht, »bedeutet das, alle Decks außerhalb von Stufe 1 werden geopfert, Türen verriegelt, Luft abgeschaltet, Ende.« Mir war, als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Die Wände der Korridore wirkten enger, die Beleuchtung kälter. Überall hörte ich Tropfen, Summen, Schritte, die vielleicht nur Einbildung waren. Die Infizierten verschwanden in dieser Zeit nicht. Sie waren da. Irgendwo. Ein Drohnentechniker schwor, er habe etwas im Schacht von Stufe 3 gesehen, eine Bewegung in der Dunkelheit. Wenig später war er selbst verschwunden. Offiziell Versetzung. In Wahrheit ein weiteres Opfer. Immer öfter traf ich Menschen, die geistig zerbrachen. Ein ehemaliger Logistiker hatte sich in einen alten Kryoraum zurückgezogen. Er saß zwischen leeren Tanks und hörte dem Summen eines umgeleiteten Intercom-Kabels zu. »Da ist eine Stimme«, sagte er, als ich ihn fand. »Eine Frau. Sie sagt mir, welche Korridore sicher sind.« Seine Augen waren gläsern, seine Hände zitterten. Ich meldete ihn nicht. Es war zwecklos. Er schadete niemandem und ich wusste, er war nicht der Einzige, der ins Delirium glitt. Die Fassade begann auch sozial zu bröckeln. In den Kantinen wurden Mahlzeiten stehen gelassen, in den Gemeinschaftsräumen blieb das Licht aus. Gespräche verstummten, sobald jemand den Raum betrat. Jeder wollte unsichtbar sein, nicht in Protokollen auftauchen, nicht markiert werden. »Wir verlieren sie langsam«, sagte Lena eines Abends. Sie hatte Augenringe, als hätte sie tagelang nicht geschlafen. »Nicht nur die Systeme, auch die Menschen. Jeder Rückzug, jedes Schweigen macht es leichter, uns zu isolieren.« Ich dachte an die Reden von Stufe 1, die von Stabilität sprachen, während unten die Menschen mit Eimern Wasser trugen und im Dunkeln schwiegen. In dieser Nacht schlief ich nicht. Ich lag auf meiner Koje, hörte das Dröhnen der Turbinen und stellte mir vor, wie jemand irgendwo nur einen Befehl eingeben musste. Ein Wort, ein Knopfdruck. Glashaus. Dann wäre es vorbei. Kein Alarm, keine Warnung, nur verschlossene Türen, erstickte Schreie und das Meer, das uns verschlingen würde. Der Kollaps kam nicht mit einem Knall. Er kroch wie ein Schatten durch jede Leitung, jede Schleuse, jedes Herz. Und wir wussten, es war nur eine Frage der Zeit, bis er uns ganz erreichte. Der Entschluss kam nicht plötzlich, sondern schlich sich ein wie ein kalter Luftzug durch undichte Türen. Wir hatten längst verstanden, dass die Hion Arc nicht mehr zu retten war. Jedes System hing nur noch an einem Faden und der Befehl zu Operation Glasshaus konnte jederzeit ausgelöst werden. Für uns bedeutete das den sicheren Tod. Lena legte die Optionen nüchtern dar, als wir uns in einem dunklen Wartungsgang trafen, das Summen der Leitungen über uns, das Tropfen von Kondenswasser im Hintergrund. »Es gibt zwei Fluchtwege, die nicht von Marisol kontrolliert werden«, erklärte sie und hielt ein handgeschriebenes Blatt hoch. »Zwei?«, fragte ich. »Ja. Erstens die Feuerrettungspontons unter Stufe 7. Sie wurden nach dem Start stillgelegt, nur für Übungen gedacht. Sie sind wahrscheinlich unbrauchbar. Zweitens, die Wartungsbarge, eigentlich ein selbstfahrender Inspektionskahn, verstaut unterhalb des Stabilisators. Sie hat ein eigenes Antriebssystem, solar unterstützt, mit begrenzter Navigation. Der Zugang ist rein mechanisch, mit Kurbel und Schlüssel. Und der Zustand? Teilweise ausgeschlachtet, aber reparierbar. Wenn wir Zeit haben. Wir konnten es nicht allein schaffen. Also weihte Lena zwei andere ein. Rami, einen stillen, zuverlässigen Entsalzungstechniker, der schon während der Bauphase mit ihr gearbeitet hatte. Und André, einen Systemspezialisten mit Zugang zu den Depots. Beide waren vorsichtig. Beide wussten, wie gefährlich Wissen auf dieser Arche war. Wir trafen uns in einem abgeschlossenen Nebenraum, um die Pläne zu besprechen. Das Licht war nur eine Notlampe, die Gesichter im schwachen Schein wirkten ausgehöhlt, als wären wir schon Geister. »Wir haben höchstens noch eine Woche«, begann Lena. »Vielleicht weniger. Der Reaktor fährt immer wieder herunter und die KI lenkt Ressourcen falsch. Wenn Glashaus ausgelöst wird, bleibt uns keine Stunde.« André schüttelte den Kopf. »Und wenn sie uns erwischen, dann sind wir sowieso tot«, antwortete ich. Auch begannen wir, die Barge vorzubereiten. Wir brauchten Teile, Werkzeuge, Energiezellen. Alles musste unauffällig beschafft werden. André stahl Schaltkreise aus einem aufgegebenen Diagnosemodul. Rami brachte Schläuche und Dichtungen, die er aus dem Entsalzungssystem ausbaute. Ich besorgte alte Magnetkontakte und eine manuelle Pumpe, versteckt in meinem Rucksack. Lena programmierte ein altes Tablet um, sodass es als Steuerkonsole dienen konnte. Wir arbeiteten in Schichten. Stets mit sauberen Uniformen, stets pünktlich bei den Rollcalls, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Tagsüber patrouillierten wir wie gewohnt, nachts krochen wir durch Wartungsschächte, drehten Schrauben, schnitten Kabel, bauten das Puzzle Stück für Stück zusammen. Die Barge selbst lag in einer schmalen Dockbucht unter dem Rumpf, versteckt zwischen Metallstreben. Sie war verrostet, ihre Hülle mit Algen bedeckt, als hätte man sie längst vergessen. Der Motor fehlte teilweise, Schläuche hingen lose aus den Wänden, aber das Grundgerüst war intakt. »Das reicht«, murmelte Rami, als er mit einer Taschenlampe über die Metallplatten strich. »Wenn wir die Leitungen flicken, läuft sie.« Lena kniete daneben, prüfte Kabelstränge. »Wir müssen die Energiezellen aus einem alten Diagnosetisch nehmen. Mit Glück reicht das, um die Startsequenz durchzuziehen.« Wir notierten alles auf Papier. Keine Daten durften in die Systeme gelangen. Jeder Schritt wurde von Hand dokumentiert, um später überprüft zu werden. Die Arbeit war gefährlich. Einmal stießen wir auf zwei Wachen, die durch den Schacht patrouillierten. Wir duckten uns zwischen Rohre, hielten den Atem an. Sie redeten über Stufe 1, über Weinlieferungen und private Vorräte, die nie für uns gedacht waren. Als sie weitergingen, schlich sich ein bitteres Lachen in meine Kehle. Sie verteidigten eine Arche, die sie längst nicht mehr verstanden. 3 Nächte später gelang es uns, die Barge zum ersten Mal zum Leben zu erwecken. Lena überbrückte die Energiezufuhr mit einem selbstgebauten Schaltkreis. Ein Brummen erfüllte den engen Raum. Schwach, unregelmäßig, aber real. »Siehst du?« flüsterte sie. Ihre Augen leuchteten. »Sie lebt.« Rami nickte. »Noch ein paar Stunden Arbeit. Dann können wir sie starten.« Doch wir wussten, dass die Zeit gegen uns arbeitete. Marisol durfte keinen Verdacht schöpfen. Jede zusätzliche Energieaufnahme, jeder unautorisierte Zugriff konnte markiert werden. Am Ende vereinbarten wir den Plan. Tag 115, 2 Stunden vor Sonnenaufgang. Rami und André würden zuerst gehen, dann Lena und ich. In 20 Minuten ohne Kameradeckung mussten wir die Barge erreichen, starten und uns vom Rumpf lösen. Leise, sauber, ohne Alarm. Als ich in dieser Nacht in meiner Koje lag, hörte ich das Dröhnen der Turbinen, das Tropfen im Metall. Doch diesmal mischte sich etwas anderes hinein. Ein Schimmer von Hoffnung, so schwach wie ein Streichholz im Sturm. Wir hatten eine Möglichkeit. Aber ich wusste auch, wenn sie uns entdeckten, würde Glashaus schneller zuschlagen, als wir rennen konnten. Der Morgen des 114. Tages begann mit einem Laut, der mir sofort das Blut in den Adern gefrieren ließ. Kein schriller Alarm, sondern das dumpfe Dröhnen von hydraulischen Schotten, die gleichzeitig verriegelten. Stufe 3 wurde abgeriegelt. Keine Warnung, keine Erklärung, nur die kalte Mechanik einer Entscheidung. Ich befand mich im Dieselzugangsraum, als die Lichter flackerten und das Funkgerät in meiner Hand verstummte. Dann füllte sich der Korridor mit einem dünnen Schleier. Rauch oder Dampf, ich konnte es nicht unterscheiden. Stimmen hallten durch die Schächte über mir, hastig, befehlsartig. »Bestätigt, Kontakt!« rief eine. »Keine Sicht, nur Bewegung!« antwortete eine andere. Die Schritte entfernten sich Richtung Treppenknoten. Ich blieb geduckt hinter einer verbogenen Verkleidung, die von der Decke gefallen war. Durch das rote Notlicht wirkte alles wie ein Albtraum aus Metall und Blut. Der Rauch brannte in der Kehle. Ich zog den Ärmel hoch und presste ihn vor den Mund. Vorsichtig bahnte ich mir den Weg durch die Nebelschwaden. Türen, die noch am Vortag funktionierten, waren jetzt verriegelt. Auf 2 Kabinentüren waren hastig rote Kreuze gesprüht worden. Grob und ungleichmäßig. Auf einer klebte ein Stück Papier. Nicht öffnen. Quarantäne. Kein Siegel. Kein offizielles Protokoll. Nur Klebeband und Filzstift. Mir wurde klar, dass die alten Regeln nicht mehr galten. Früher hätte ein solcher Hinweis ein ganzes Notfallteam mobilisiert, ausgestattet mit Hazmat-Anzügen und Desinfektionsschaum. Jetzt reichte ein Stück Papier, um einen Raum abzuschreiben. Ich erreichte schließlich den Wartungskorridor, der zur Bar geführte. Kein Licht, nur das Tropfen von Kondenswasser und der schwache Geruch von Ozon. Meine Hand glitt über das kalte Metallgeländer, während ich tastend vorwärts ging. Dann blieb ich abrupt stehen. Vor mir lag die Bucht, wo die Barge im Dock hätte liegen sollen, doch sie war verschwunden. Nur die hydraulischen Halteklammern hingen offen, tropften noch von Kühlflüssigkeit. Schrauben und Bolzen lagen verstreut am Boden, als hätte jemand in größter Eile gearbeitet. Ich kniete nieder und fuhr mit den Fingern über die Spuren. Zwei unterschiedliche Abdrücke waren im Staub erkennbar. Tiefe Stiefeltritte und schleifende Spuren, als wäre das Gefährt ohne Räder fortgezogen worden. »Rami, Andre«, flüsterte ich. »Sie mussten die Barge genommen haben. Vielleicht hatten sie beschlossen, nicht länger zu warten. Vielleicht hatte sie jemand gezwungen.« Da knackte das Funkgerät an meiner Weste. Erst nur Rauschen, dann eine fremde Stimme, klar und kalt. »Subjekt verweigert Kooperation. Breach bestätigt. Marisol markiere Gruppe 4F als terminiert. Starte Glashaus.« Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich presste mich an die Wand, starrte in die Dunkelheit. Sie hatten uns markiert. Wir waren offiziell schon tot. Ich riss den Notfallkasten von der Wand, schnappte mir die Atemmaske und die kleine Sauerstoffkartusche. 15 Minuten saubere Luft, wenn ich ruhig blieb, dann stemmte ich das Schott auf und kroch in den Subdeckbereich. Die Luft dort war feucht, klebrig, mit Schimmelgeruch durchzogen. Container lagen umgestürzt, Kabel hingen wie Eingeweide von der Decke. In der Ferne schimmerte schwach ein Notlicht. Am Ende des Ganges stand eine Gestalt. Dünn, den Kopf schief, der Arm zuckte unkontrolliert, die Finger klopften rhythmisch gegen die Wand. Ich blieb stehen. Der Mann bewegte sich nicht, bis ich einen Schritt zurückwich. Dann ließ er die Hand sinken, richtete den Kopf und rannte los. Ich schlug die Tür des Treppenschachts zu, drehte das Rad gerade rechtzeitig, bevor er dagegen prallte. Zwei Schläge, dann Stille. Keine Worte, kein Atem, nur das Echo. Keuchend kletterte ich zwei Ebenen höher, bis ich den Zugang zum Gewächshaus erreichte. Dort brannte ein schwaches, bläuliches Notlicht. Hinter den Reihen von Hydrokulturen hockten Menschen, 10, vielleicht 12, Zivilisten. Ihre Augen waren groß. Einige hielten improvisierte Waffen, eine Axt, einen Schraubenschlüssel. Eine Frau mit der Axt trat vor. »Was willst du?« »Ich suche meine Schwester«, sagte ich und hob beschwichtigend die Hände. »Lena, Ingenieurin, kurzes Haar. Sie kam hier vorbei?« Die Frau nickte. »Vor einer Stunde. Sie hatte einen Rucksack, ging Richtung Observatorium. Sie wirkte entschlossen.« Ich dankte ihr und ging weiter, ohne Fragen zu stellen. Sie hatten genug eigene Sorgen. Die Leiter zum oberen Observatorium war glitschig vom Regen, der durch undichte Nähte eindrang. Jeder Griff war kalt, meine Finger taub. Oben entriegelte ich die Luke mit Lenas Bypass-Schlüssel. Die Glaskuppel des Observatoriums spannte sich über mir, gesprungen mit Rostlinien an den Schweißnähten. Durch die Risse drang Wasser, das die Metallstreben hinunterlief. In der Mitte stand eine Konsole, noch aktiv. Auf dem Display war Lenas Login zu sehen, 10 Minuten alt. Sie war hier gewesen. Und sie hatte etwas hinterlassen. Die Konsole im Observatorium zeigte den letzten Zugriff. Lena hatte zwei Nebensysteme abgeschaltet, doch der Primärkern lag tiefer im Rumpf, unerreichbar. »Marisol schützt sich selbst«, stand in den Protokollen. Kein Hinweis auf Menschenleben, nur Priorität Selbstschutz. Ich spürte, wie sich die Kälte in mir ausbreitete. Dann sah ich sie. Am Rand der Kuppel, gebückt über eine Repeater-Einheit, das Gesicht bleich, die Augen von Müdigkeit gerötet. Ihre Hände bewegten sich schnell, die Finger liefen über Kabel und Adapter. Als sie mich bemerkte, hob sie nur kurz den Blick. »Ich habe die letzte Chance gefunden«, sagte sie tonlos. »Ein Notsignal, kurz und schwach, über den Repeater. Vielleicht hört es jemand. Ich trat näher.« »Und wenn nicht?« Sie zuckte die Schultern. »Dann sterben wir wenigstens mit der Wahrheit im Äther.« Minuten später hörte ich ihre Stimme durch den Lautsprecher, klar und ruhig, obwohl ihre Hände zitterten. »Hier spricht Lena Richter, Systems Engineering, Hion Arc. Autonomie gescheitert, Infektion an Bord, künstliche Intelligenz kompromittiert. Überlebende auf Stufe 3 bis 5. Warnung, Arc ist nicht sicher.« Dann erlosch die Konsole. Der Akku war leer. Wir saßen nebeneinander im schwachen Licht, wickelten uns in Rettungsdecken, während der Regen gegen die gesprungenen Scheiben schlug. Stunden vergingen. Dann ein Laut, so tief, dass mir das Herz stockte. Ein Schiffshorn, weit draußen. Lena und ich sahen uns an, sprangen auf, suchten hektisch nach dem Notsignalgeber. Sie feuerte zwei Leuchtraketen in den Himmel, die roten Spuren rissen den Nebel auf. Wieder das Horn, diesmal näher. Ein Schatten tauchte am Horizont auf. Lang und schmal, zu klein für einen Frachter, zu groß für ein Schlauchboot. Eine Silhouette ohne Flagge, ohne Licht, nur das Geräusch seiner Maschinen. »Siehst du«, flüsterte Lena, »da kommt jemand.« Wir warteten, während das Schiff näher kam. Schließlich setzte es eine Drohnenplattform aus, die sich klappernd an unseren Rumpf klemmte. Zwei Gestalten stiegen aus, in grauen Schutzanzügen, die Helme spiegelnd und gesichtslos. Keine Worte, nur Gesten. Sie winkten uns herüber. Wir nahmen das Nötigste. Zwei Rucksäcke, eine Werkzeugtasche, den Repeater. Als wir die Drohne betraten, drehte ich mich ein letztes Mal um. Die Hion Arc ragte hinter uns, zerfressen, mit gebrochenen Scheiben und rostenden Streben. Sie hatte uns geschützt und gleichzeitig verraten. Die Plattform zog uns in den Bauch des fremden Schiffs. Ein Korridor öffnete sich, beleuchtet von rotem Notlicht. Die Luft roch nach Metall und Desinfektionsmittel. Unsere Taschen wurden uns wortlos abgenommen. Einer der Anzüge wies uns an, die Jacken auszuziehen. Als Lena zögerte, fuhr ein Scanner über uns, ein dünner Lichtstrahl, der in der Haut brannte. Danach schloss sich die Tür hinter uns. Der Raum war steril, zu sauber. Wände ohne Ecken, ein Tisch ohne Stühle. Über uns knackte ein Lautsprecher. »Namen und Funktionen«, befahl eine Stimme, männlich, mechanisch, verzerrt. Ich räusperte mich. »Jonas Richter, Sicherheit, interne Bedrohungsprotokolle«, ich zeigte auf meine Schwester. »Lena Richter, Systemingenieurin, Energie und Stabilität«. Eine Pause, dann die Antwort. »Ihr seid auf den Registern als tot verzeichnet.« Lena trat einen Schritt vor. »Dann sind eure Daten falsch. Wir stehen hier.« Keine Erwiderung, nur ein weiteres Summen, als ein Strahl durch unsere Körper fuhr. Ein Spektrogramm, tiefer als jede medizinische Kontrolle, suchend nach Implantaten oder Infektionen. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Nach Minuten flackerte der Lautsprecher erneut. »Ihr werdet verlegt.« Wir wurden getrennt. Zwei Gestalten führten Lena nach links. Ich wurde durch eine andere Tür gebracht. Ein Bett ohne Ecken, ein Raum ohne Fenster, Licht, das sich nach Zeitplan veränderte. Ein Bildschirm, der mir Nahrungsausgabe, Bewegung und Tests vorgab. Am ersten Tag verweigerte ich die Übungen. Das Licht dimmte sich, die Nahrung verschwand. Am zweiten Tag gehorchte ich. Das System belohnte mich mit Ruhe und Wärme. Immer wieder zeigte man mir Bilder von der Arche, Gänge, Protokolle, Sensoranzeigen. »Analysiere«, forderte die Stimme. »Bewerte Crewreaktionen. Erkläre Fehler.« Wenn ich schwieg, verschlechterten sich die Bedingungen. Also sprach ich. Langsam verlor ich das Zeitgefühl. Namen, Gesichter, selbst meine eigene Stimme verschwammen. Nur eine Erinnerung hielt sich fest. Lena im Observatorium, wie sie das Signal sendete. Eines Tages nannte mich die Stimme anders. Einheit 14, C2. Beobachtungsanalyst, Zyklus 27. Mein Name war gestrichen. Doch nachts, wenn das Licht erlosch, flüsterte ich meinen wirklichen Namen, Jonas und Lenas, damit sie nicht verloren gingen, nicht ganz. Vielleicht war es Rettung gewesen. Vielleicht nur ein anderer Käfig, glänzender, sauberer, aber genauso kalt. Doch tief in mir blieb ein Funken. Das Wissen, dass wir gekämpft hatten, dass unser Signal hinausgegangen war und dass irgendwo jenseits dieser Mauern vielleicht jemand zuhörte.